Bring It, the Nerd Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcast. Es ist wieder Intermission-Zeit und ihr kennt das, die Intermission 324 ist es, um genau der Chronologie recht zu tun. Ihr kennt das, ein bunter Strauß an Themen aus der weiten Welt des Wrestlings, aber das verhandle ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist nämlich der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo zusammen.
Genau, Daniel, es liegen ereignisreiche Wochen hinter uns und vor uns und wir wollen das, wie ihr das von uns gewohnt seid, immer so ein bisschen thematisch abfrühstücken in AEW, WWE und WXW und vielleicht haben wir gerade nachher noch kurz Zeit für TNA. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Moment bin ich bei AEW nicht so ganz drin, aber ich kann zumindest zu den drei großen Personalien was sagen, die auf unserem Zettel stehen. Aber zunächst mal kommen wir zu dem Pay-Per-View Revolution. Du hast ihn gesehen, ich muss den noch nachholen irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, aber kannst du uns nochmal deine kurzen Eindrücke zu Revolution sagen?
Ja, ich habe ihn gesehen und ich fand ihn weder zu lang tatsächlich noch irgendwie langweilig. Ich fand den von Anfang bis Ende sehr, sehr stark und das ist bei mir oftmals bei AEW nicht so. Aber hier hat wirklich jedes Match getroffen, jedes Match hat Spaß gemacht, bis auf vielleicht ein Match, wo auch wieder Beteiligung Chris Jericho war. Das ist wieder so eine Sache, da muss man sagen, weiß ich nicht, schwierig. Aber ansonsten wirklich immer, dieses Match hat mich einfach, diese ganze Show hat mich abgeholt. Also das war wirklich, wirklich stark. Und auch das Women's Match und ganz besonders hervorstechend, muss man sagen, war auf jeden Fall Takeshita gegen Will Ospreay.
Ja, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich glaube, ich muss das wirklich noch nachholen. Aber was ihr natürlich auch noch von mir auf jeden Fall noch bekommen müsst, ist ein anständiger Hintergrund. So, weil sonst guckt ihr die ganze Zeit auf die spiegelnde Fläche meines Wintergartens hier, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht.
Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja nochmal erwähnen, dass wir natürlich auch Eddie Kingston gegen Bryan Danielson hatten, was natürlich auch so ein Dream-Match ist, was einfach abgeliefert hat. Wir hatten Blackpool Combat Club gegen FTA und der Main Event, der war natürlich das Retirement-Match von Sting. Darby Allin und Sting gegen die Young Bucks Matthew und Nicholas Jackson. Und die beiden kamen in einer Baderobe zum Ring. So sah es zumindest aus. Das war wohl ein versteckter Hinweis für die Dynamite-Ausgabe danach. Mhm. Also ganz schön spannend, was da so auch schon geteased wurde.
Ganz kurz eben zu dem, das, weil das habe ich gesehen, der Spot, der war ja auch wirklich überall drin. Der Glasscherben-Spot von Darby Allin. Also alter, oh boy, oh boy.
Da wollte ich ja gerade schon so ein bisschen reinleaden. Hast du gut aufgegriffen. Ja, dieses, also manche Spots sind halt einfach ein bisschen zu wahnsinnig. Und man hatte schon Vorkehrungen getroffen, dass man das Match ohne Darby weiterwirkt, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass er davon nicht wieder aufsteht. Er ist aufgestanden, aber ja, ihm fehlt auf jeden Fall ein Teil seines Rückens. Das ist einfach so. Da sind sehr viele Stitches jetzt gemacht worden und er ist abgeklebt und was auch immer. Also der ist da auf jeden Fall, auch wenn es kein echtes Glas war, ist er da nicht unbeschadet wieder rausgekommen.
Ja, und er hat sich auch jetzt bei der aktuellen Collision-Ausgabe den Fuß gebrochen. Somit ist die Mount Everest-Besteigung erstmal hinfällig, ne?
Ja, wenn man dann daran denkt, dass er bei Tony Schiavone gesagt hat, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich lebend davon zurückkomme, sagt man, ja, ist vielleicht ein Wink des Schicksals, dass er den Fuß gebrochen hat. Ja.
Also über Darby Allin, ich glaube, da kann man einen eigenen Podcast machen, was diese Risikobereitschaft angeht. Also ich persönlich finde, ja, das ist ein extraordinärer Stil, den der Junge fährt, aber ich glaube, der wird halt nicht alt werden, ne?
Das ist sehr problematisch. Ich meine, man kann ja hier sitzen und sagen, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen, das ist sein Stil, den fährt er halt, aber ich sag mal so, weiß ich nicht, welchen langfristigen Mehrwert das Ganze hat.
Genau, das ist halt nur für den Moment, ne? Es ist immer nur auf diese Schockwirkung oder auf diese Sensationswirkung herausprojiziert, aber es hat halt fürs langfristige Storytelling. Volker sagt es ja immer so schön, wer Blut benutzt, ist zu faul zum Storytelling. Ich würde nicht so weit gehen, aber das ist das, was Darby Allin wirklich fehlt, ne? Bei dem ist es immer, du weißt, du kriegst immer waghalsige Aktionen, aber du kriegst sie halt häufig auch ohne Sinn und Verstand, ne?
Richtig, richtig. Und ich hatte ja natürlich irgendwo am Anfang gehofft, dass Ding ihm das so ein bisschen mitgeben kann, aber der Junge ist einfach nicht zu bändigen, auch nicht mal für einen Sting. Dafür hat der Sting aber zwei eigene Jungs, die sehr, sehr viel noch in diesem Match gezeigt haben, nämlich Garrett und Steven Bourne Jr. Die beiden haben tatsächlich auch im Stinger Splash zeigen dürfen gegen die Bucks. Und das war natürlich super, weil die beiden auch natürlich im Surfer-Sting-Outfit und im NWO-Wolfpack-Outfit daherkamen.
Also ich höre daraus unbedingte Cook-Empfehlung für den Revolution Pay-Per-View.
Ja.
Ich möchte mit dir zu drei Personalien kommen und da können wir eigentlich gleich, weil du Dynamite sagtest, anknüpfen. Der Rainmaker ist bei AEW gelandet. Katsushika Okada, einer meiner allerzeit Lieblingswrestler und interessanterweise als Heel gestartet. Was sind deine Gedanken dazu, Daniel?
Ja, ich habe ja gedacht, dass Okada besser daran wäre, eine ganz andere Richtung einzuschlagen, bevor er da bei AEW gesigned hat, weil eben auch dieses Talent-Roster so gewichtig ist. Aber jetzt haben wir eben diese neue Dynamik, die sie damit eingebracht haben. Er tritt nicht als das auf, was viele machen, dass er eben auf so eine Singles-Reise geht und sich dann einem 500-köpfigen Stable anschließt, sondern nein, man hat das vorbereitet, man hat die Elite quasi geschröpft, man hat Hangman weggeschmissen, man hat Omega rausgeschmissen, man hat gesagt, EVP, die Elite der Elite sind nur noch die Bucks und dann wurde angekündigt und ein Dritter und das ist eben Kazuchika Okada und der ist jetzt ein Heel und ich finde ihn schon ganz cool, er passt in diese Rolle sehr gut rein, dieser Auftritt, er kriegt dann Entrance natürlich für sich selbst, der kommt nicht mit den anderen beiden zusammen raus und ja, ich glaube, das finde ich super. Es gab auch schon diesen Entrance der Bucks, wo sie eine Münze hochgeworfen haben und die auf den Boden fallen lassen. Dann kam dieser Sound und dann kam Okada raus. Also da wird schon sehr viel Charakterarbeit geleistet und so ein bisschen auch so ein bisschen Okada so von diesem ganz, ganz ernsten Einzelkämpfer ein bisschen runtergenommen und ihn so ein bisschen nahbarer, so ein kleines bisschen nahbarer gemacht. Kommt bei mir eigentlich ganz gut an bis jetzt.
Glaubst du, dass Okada seinen Stil groß anpassen muss?
Nee, ich finde ja auch spannend, dass er sowieso jetzt ziemlich oft schon gewrestelt hat, dass er auch im Tag-Team angetreten ist und so weiter, dass man ihn nicht zu dem quasi, zu dieser Attraktion macht, der so alle paar Monate mal in den Ring steigt. Das überrascht mich schon. Und trotz dessen hat er eben sein Ringstil auch noch nicht angepasst und kämpft auch gegen ganz besondere Gegner. Also nicht, also besonders in dem Sinne, dass sie nicht unbedingt, dass man daran denkt, das ist jetzt so ein Okada-Gegner, sondern er nimmt Leute für sich vor, die einfach ganz normal im Kader sind und kommt erstmal langsam an bei AEW. Also ich finde das eigentlich ganz gut und das bringt einfach auch so ein bisschen dieser Crowd, die vielleicht Okada nicht so ganz kennt, das Ganze so ein bisschen näher.
Was meinst du denn, wo seine erste Story so hingeht, wo sein erster prominentester Gegner werden?
Also wir sehen es ja schon, es ist Eddie Kingston und es geht um den Continental Crown Title. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es jetzt wirklich nur um diesen einen Gürtel? Aber eigentlich ist die Continental Crown ja auch der Ring of Honor Titel und der New Japan Strong Title. Aber ich glaube halt nicht, dass Okada jetzt New Japan Titel gewinnt. Deshalb wahrscheinlich wird es nur um diesen einen besonderen Gürtel geben. Ich glaube ja, dass AEW sich da nicht so viele Gedanken gemacht hat.
Ich glaube, das machen wir mehr als die, ja.
Ja, aber das wird die erste Storyline sein und ich meine, ich bin ein riesen Eddie Kingston-Fan, aber ich glaube nicht, dass er diesen Titel verteidigen wird, wenn es darum geht. Das glaube ich nicht, aber wir kriegen ein richtig gutes Match.
Da bin Warum sollte man Okada auch in seinem ersten richtigen Outcoming verlieren, dass das macht?
Eben.
Und langfristig sehe ich halt auch Fäden gegen die Top-Player. Ne? Ich sehe Okada nochmal gegen Danielson vielleicht, ich sehe ihn gegen Ospreay, ich sehe ihn gegen einen dann wieder genesenen Kenny Omega, weil die Matchserie auf amerikanischem Grund nicht zu bringen. Ich glaube nicht, dass AEW sich das entgehen lässt.
Oder? Nein, glaube ich auch nicht, aber du sagtest schon sehr richtig langfristig, weil ich glaube, dass man jetzt erst diese Storyline erzählt und dass es erstmal darauf hinausläuft, zum Ende dieser Storyline, dass man ihn gegen Omega wieder stellt. Dass das der Plan ist für, was weiß ich, es gibt jetzt so viele Pay-Per-Views bei AEW, Double or Nothing ist vielleicht noch ein bisschen zu früh im Mai, vielleicht ist es eher weiter nach hinten, Wrestle Dream oder was auch immer in die Richtung, dass man da dann sagt, jetzt gibt es hier Omega gegen Osprey, Omega gegen Okada, was ist es, 5? Ich glaube 5.
Ja. Ne?
4, okay, ja. Wäre dann 4 und das, denke ich, dürfte das Ziel für diesen ersten Story-Arc sein.
Kann man mitleben. Du hast gerade schon Will Ospreay angesprochen. Will Ospreay ist auch All Elite. Wo siehst du den Aerial Assassin langfristig bei AEW untergebracht? Weil da bei ihm, wenn ich das mal kurz vorausschicken darf, bei ihm habe ich eher so das Gefühl, dass er so die Special Attraction ist, weil er ja weiterhin wohl in Großbritannien leben wird, aufgrund seiner Lebensumstände mit seiner Lebensgefährtin und seinem Stiefsohn. Und er sie nicht weiter entwurzeln möchte. Und er wird immer wieder hin und her fliegen für eine Woche und da Tapings aufnehmen. Ich sehe ihn eher als doch ein bisschen mehr als Special Attraction. Und ich sehe ihn vor allen Dingen als Headliner bei der nächsten Wembley Show.
Doch, das ist schon perfekt gesagt. Ja, er hat es auch schon bei einem, oder es war bei der Pressekonferenz nach Revolution gesagt, dass er eben seine Frau und seinen Stiefsohn in England hat, dass er denen das nicht zumuten kann und dass er dann immer rüberfliegt. Das ist also schon so richtig gesagt. Wie sehr das ihn jetzt beeinträchtigt bei den AEW-Shows, kann ich nicht sagen. Ich kann einfach nur sagen, dass Ospreay jetzt wahrscheinlich genau das Gegenteil machen wird, was Okada tut. Sondern er wird jetzt erstmal die Special Attraction Matches, diese besonderen großen Matches haben. Und er fängt ja auch direkt an. Es gibt einen neuen AEW Pay-Per-View, AEW Dynasty. Am 21. April wird der vom Sender gehauen. Und da heißt es Brian Dennison gegen Will Ospreay. Also von daher.
Nehme ich.
Bestätigt quasi schon deine Theorie, dass es hier erstmal so weitergeht. Aber ich denke mal, das wird nicht für lange Dauer sein. Und dass wir dann Ospreay auch wirklich in Storylines einbinden. Und dass er dann auch mal Gegner kriegt, die man nicht so direkt erwartet, die man nicht so raushaut. Weil da muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich. Wenn man alle Dream Matches schon vornherein raushaut, dann fällt einem irgendwann nichts mehr ein. Und dann landen die Leute ganz schnell bei Rampage in einem Multi-Tag-Team-Match. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein, dass wenn er jetzt Brian Danielson nimmt und dann einen Monat darauf einen Jay White, dann ist das erstmal cool. Aber wir müssen aufpassen, dass er die nicht alle nacheinander abcatcht und dann steht er da und sagt so, was mache ich denn jetzt? Ne? Aber das glaube ich jetzt, passiert jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, für die Anfangszeit und auch wieder für die Leute, um Will Ospreay, die ihn noch nicht so kennen, ein bisschen ihn kennenzulernen, ist das eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß, bei AEW sind eigentlich viele Fans, die meisten, die verfolgen auch ein bisschen New Japan, die kennen sich in diesem Indie-Bereich aus, aber es ist trotzdem ein Unterschied, sonst hätte Tony Khan ihn ja gar nicht in seinem Kader haben müssen. Es macht einen Unterschied, dass er jetzt bei AEW ist und es gibt eben auch Fernsehzuschauer vor allen Dingen, die AEW jede Woche verfolgen, die das noch nicht kennen und die auch nicht die Zeit vielleicht haben, sich noch mit diesem ganzen Kosmos rundum AEW zu beschäftigen. Und da ist es wichtig, dass Ospreay jetzt erstmal Promos macht, dass er geile Matches abliefert, dass man zeigt, wer ist Will Ospreay und dass er eben dann auch diese Position erlangt, um den Bogen zurückzuschlagen und bei All In dann im Main Event zu stehen gegen wen auch immer um den World-Titel.
Ja, du hast es schon ganz gut gesagt und gut zusammengefasst. Und dann lass uns doch nochmal zur dritten Personalie kommen, dem neuen CEO Mercedes Moné. Die ehemalige Sasha Banks ist auch bei der AEW Big Business Ausgabe gelandet. Es war das sozusagen Worst Kept Secret, das Mercedes Moné unterschrieben hat. Wo glaubst du jetzt für die ehemalige Sasha Banks hingehen?
Die ehemalige Sasha Banks oder der aktuelle Ringgeneral? Fragezeichen. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie kommt ja tatsächlich mit dem Imperium-Ringkampf-Intro zum Ring. Und das ist dann wird das Ganze so ein Remix von der Symphonie Nummer 9. Und dann ist da eben so ein bisschen CEO reingemixt, damit die Fans was zum Chanten haben. Aber ja, es ist ein Remix des Ringkampf-Themes tatsächlich.
Mir aufgefallen.
Und das ist natürlich ein bisschen strange, weil ja der Gunther zumindest als Intro auch noch das Ringkampf-Theme benutzt bei WWE. Also ist das beabsichtigt? Hat man da nicht drüber nachgedacht? Denkt man sich, ach komm, das egal, ist spannend und man hat sie ja, und ich gehe mal davon aus, dass es sehr bewusst nicht mit Toni Storm in Verbindung gebracht, also gar nicht. Man hat sie komplett davon entfernt und man hat sie quasi so ein bisschen als die Standard-Bearer der Women's Division reingebracht. Man hat gesagt, hier Big Business wird auch geheadlined von einem Women's Match und dann gab es am Ende natürlich diesen Beatdown und Julia Hart und Sky Blue haben dann diesen Brawl gemacht. Und deshalb denke ich mal und gehe stark davon aus, dass ihre erste Storyline um den TBS-Titel gegen Julia Hart sein wird, den sie dann auch gewinnen wird. Und das wird aber wohl bedeuten, dass der TBS-Titel in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel an Signifikanz gewinnen wird und wahrscheinlich auch öfter mal im Main Event gefeatured sein wird. Ich bin gespannt, wie man das löst, weil man hat so viele Main Eventer gerade, man hat so viele Gürtel, und man ist natürlich sehr stiefmütterlich mit der Women's Division umgegangen. Das kann man jetzt nicht mehr. Man hat keine Wahl mehr. Man muss das jetzt anders machen, weil wir kennen ja auch die Werte und die Dinge, die Moné wichtig sind, neben dem Money. Und deshalb glaube ich, wenn man da so weiter stiefmütterlich mit der Women's Division einhergeht, dann ist es für Mercedes Moné ein leichtes zu sagen, oh, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deshalb muss man da ein bisschen schon schauen, dass man den Damen da den Spotlight gibt. Und deshalb bin ich gespannt, wie das werden wird. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie erstmal den TBS-Titel kriegt. Mhm.
Wobei Mercedes Monet ja auch schon im Interview gesagt hat, dass sie sich auf kurz oder lang wieder bei WWE sieht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie nach einem Titelgewinn irgendwann nur noch eine unter vielen sein wird, weil die Women's Division, dieses gute Roster, was sie haben, wird einfach zu tief mit auf die Bande, wie du schon gesagt hast. Ne?
Richtig, aber es gibt halt auch so viele Damen, die eigentlich mal was reißen könnten. Das ist ja nicht nur eine Saraya, das ist auch eine Britt Baker, die wir kaum sehen. Jamie Hayter wird bald zurückkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was machen wir mit den ganzen Leuten? Diana Parazzo ist jetzt fertig wahrscheinlich mit ihrer Fehde gegen Toni Storm. Was machst du denn mit den ganzen Leuten? Die müssen ja irgendwas zu tun haben. Du hast noch eine sehr, sehr gute Athena, die aktuell, glaube ich, noch Ring of Honor Women's Champion ist, aber die ja auch irgendwie mal mehr Spotlight kriegen muss. Du hast so viele Leute da drin. Chris Statlander auch, Sky Blue, Thunder Rosa, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Schon lange nicht mehr. Die ist schon auch schon seit 3 Monaten, glaube ich, wieder da und hat, was hat die denn schon gemacht? Nix wirklich, oder? Die hatte so ein paar Tag-Team-Matches. Also da sind ganz viele Anwärter. Und du hast 2 Gürtel. Bin gespannt, was da noch kommt. Da muss Toni Khan jetzt reinbuttern. Und wer das nicht tut, dann wird sich das auch wieder rächen.
Ja, dann lass uns doch einfach an dieser Stelle mal einen Haken unter AEW machen. Oder möchtest du noch irgendwas anfügen?
Nee, ich denke, dass bei AEW jetzt einfach die Zeit zeigen wird, wo es hingeht. Man hat einen geilen Start hingelegt mit den letzten 3 Shows. Big Business, die letzte Dynamite-Ausgabe und Revolution. Und jetzt heißt es eben Put Up or Shut Up. Die ganzen, diesen genialen Mega-Roster, den du jetzt hast, den musst du jetzt auch wirklich so einsetzen, dass er das auch würdig ist. Ich bin einfach gespannt.
Ja, dann lass uns doch zum zweiten großen Player kommen. Lass uns zur WWE kommen. Ganz grob gesprochen, ihr wisst das ja, die ihr hier zuhört, ich bin dieses Jahr bei WrestleMania, ich freue mich und die Card ist stacked und es wird wirklich, der Weg dahin ist super und der Weg dahin führte über die Elimination Chamber in Perth. Und da machen wir wieder unser beliebtes Format 2 out of 3. Daniel, bitte hau rein. 2 gute, 1 schlechtes. Sag's an.
Ja, also, mein erstes Top-Match war das Women's Elimination Chamber Match. Tiffy Time war da, gewonnen von Becky Lynch. Das war mega, das war klasse. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Könnte ich mir eigentlich sogar nochmal geben. Das war richtig der Hammer. Und das Men's Match ist mein zweites Highlight. Das nennt sich, schiebe ich jetzt einfach direkt hinterher. Das fand ich zwar nicht so ganz so gut wie das Women's Match, aber war trotzdem sehr, sehr geil mit dem richtigen Sieger. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war klasse. Und Lowlight, vielleicht ist es überraschend, vielleicht auch nicht, war für mich der Main Event. Das lag aber nicht an Rhea Ripley. Ich bin einfach kein Nia Jax-Fan. Fand sie da viel positioniert. Und ich fand, ja, der Gedanke ist klar, sie besiegt das absolute Übermonster hier. Aber ich glaube, das hat nicht so ganz geklickt. Das war einfach nur getragen davon, dass Rhea Ripley in ihrer Home Country war, dass sie sowieso abgefeiert wird und dass sie sowieso geil und charismatisch im Ring agiert, egal wer ihr Gegner ist. Hätte vielleicht jemand anders sein sollen. Also Main Event mäßig eher schwächer. Aber das ist für mich Perth gewesen.
Ja, Perth war für mich ein überraschend spaßiger Pay-Per-View, der eine schöne Kompaktheit hatte. Ich fand die Länge von dem Pay-Per-View schön passend. Das hat mich ein bisschen, es war alles vorhersehbar. Also es war auch für mich vorhersehbar, dass Drew McIntyre das Men's Match gewinnt und Becky Lynch halt eben das Women's Elimination Chamber Match. Ich fand die beide wirklich solide. Mich hat die Performance von Tyler Bate und Pete Dunne auch noch angesprochen. Das ist vielleicht ein Highlight von mir. Ich fand es super. Ich bin ja großer Freund vom europäischen Catch. Das wurde da gut ausgelebt, hatten gute Tanzpartner. War völlig in Ordnung. Dunne hast du schon angesprochen. Mein zweites wirklich positiv herauszuhebendes Merkmal war die Performance von Tiffany Stratton, der Lebensgefährtin von Ludwig Kaiser, a.k.a. Marcel Bartel, a.k.a. Axel Lieder Jr. Wunderbar, von der möchte ich mehr sehen. Ich hatte die vorher gar nicht so wirklich auf dem Radar. Ich freue mich wirklich sehr darauf, sie auch bei WrestleMania vielleicht in einem Showcase-Match oder was auch immer zu sehen. Auch da, die WWE hat wirklich viel zu viele gute Leute, um sie nicht auf dem WrestleMania-Card unterzubringen. Und das Lowlight hast du es auch schon gesagt. Ich bin und werde in diesem Leben kein Nia Jax-Fan mehr. Das war halt unterwältigend der Main Event, aber es diente halt einfach auch dazu, um eben Rhea Ripley zu positionieren. Und Ripley gegen Becky, viel größer geht es eigentlich nicht für WrestleMania. Da freue ich mich drauf und her damit. Na? Dann lassen wir eben auf die WrestleMania-Card eingehen. Die nimmt ja mittlerweile schon wirklich Formen an. Und ich sehe es an deinem Blick. Du lächelst, du nickst. Du hast Bock auf Mania, ne?
Oh ja, ich habe richtig Bock auf Mania. Da sind richtig coole Sachen dabei. Ich meine, es gab im Vorfeld natürlich ein paar Sachen. Brock Lesnar ist raus. CM Punk ist verletzt. The Rock kam plötzlich dazu. Es hat das Ganze so ein bisschen durchgemixt. So ein bisschen verändert, aber ich glaube, alles in allem hat man hier wirklich eine sehr, sehr starke Card für das 40-jährige Bestehen von WrestleMania gefunden. Ich renne da mal einmal ganz schnell durch.
Ja, wir haben ja Zeit. Ich meine, ja. Lass uns da ruhig weg. Ich finde, das ist im Moment auch mit eines der größten Themen, die man so im Wrestling besprechen
kann. Das stimmt. Also, wir haben natürlich The Bloodline gegen Cody Rhodes und Seth Rollins. Das ist stark gewachsen. Das ist, ich glaube, Cody Rhodes ist nicht dein allerliebster Wrestler.
Tatsächlich, das muss ich kurz einflechten. Es hat sich ein wenig gedreht. Ich verstehe jetzt, wo man mit ihm hin will. Ich finde den wrestlerisch absolut solide, aber ich finde die ganze Persona und der ganze Hype, der darum kreiert wird, das hat es lange nicht mehr gegeben. Und wir sind bei mir mittlerweile fast so ein bisschen auf Daniel Bryan Underdog-Face-Niveau. So, das wird besser. Je näher ich zu Mania komme und ich weiß irgendwie, weil ich ja auch, ich habe es ja schon mal gesagt, weil ich da hinfahre, ich weiß, dass ich wahrscheinlich was Historisches sehen werde. Und das macht das Ganze größer, als es vielleicht ist.
Ja, es ist einfach richtig toll. Es gab diese Promo oder diesen Promo-Battle zwischen The Rock und Cody Rhodes bei SmackDown, wo er gesagt hat, du bist ein Fehler gewesen von Dusty Rhodes. Es gab deinen Bruder und deine Schwester und alle, die sind vor 20 Jahren schon geboren worden, was nicht ganz stimmt, aber scheiß drauf. Und Cody Rhodes, du kamst viel später, du bist ein Fehler gewesen. Meinst du nicht, dass Dusty Rhodes sich für dich schämt? Und es ist einfach super. Und dann Cody Rhodes mit einer emotionalen Promo, dass er seinen Titel natürlich gerne dann an Dusty Rhodes geben würde, aber es geht nicht mehr, deshalb gibt er das an seine Mutter. Und ja, es ist absolut hochemotional und Seth versucht natürlich hier seinen Titel zu pushen und einfach zu sagen, es muss Champions, World Champions geben, die regelmäßig verteidigen. Roman hält seit 3 Jahren diese Company hostage. Es ist Schluss mit der Bloodline. Es ist Schluss, dass die Bloodline sich immer in die Main Events selbst pusht. Es reicht jetzt. Und es gibt das Ganze gibt es noch eine Stipulation mit dran. Einmal ist es Bloodline Rules, das heißt quasi alles ist erlaubt. Aber sollten die Mitglieder der Bloodline, Solo Sikoa, wer auch immer, eingreifen, dann ist das Match verloren für die Bloodline. Das ist eine Stipulation, die auch noch dazu kommt. Und das dritte Ding ist, wenn Seth Rollins und Cody Rhodes das Ganze verlieren, sprich Rock und Reigns das Ganze gewinnen, dann wird die zweite Nacht auch Bloodline Rules und Cody Rhodes kann nie wieder um einen World Title antreten, wenn das so ist und er verliert. Also das ist schon viel Booking, fließt da alles rein, ganz viel reingepackt und sehr viel Drama, sehr viel Emotion, aber das lieben wir, das ist WrestleMania.
Und das meine ich gerade, das ist auch das, was jetzt Cody Rhodes mittlerweile zu hat, das hat sich bei mir komplett gedreht, ich fahre mittlerweile voll auf die Personalie ab. Manche Promos sind mir immer noch ein bisschen zu sehr Pathos behaftet, aber das gehört zu der Person dazu. Ich bin bereit, das auch in Kauf zu nehmen, weil ich genau weiß, dass ich halt großes Drama, ich kriege eine große erzählte Geschichte und boy oh boy, wenn The Heel Rock im Ring steht, der macht jeden um ihn herum besser. Das ist eine Lichtgestalt sondergleichen. Ich möchte an das Rock-Konzert erinnern bei dem letzten SmackDown. Fantastisch. The Rock ist einfach pures Gold in dieser Fehde.
Und jetzt auch wieder mit dem Hollywood-Rock-Theme, natürlich. Ja. Also mega, das passt einfach so. Es ist langsam, es ist cool, es sagt einfach sofort aus, dieser Typ, der hat irgendwas vor, der ist anders jetzt. Mega gemacht und dieser Wechsel von dem Electrifying-Theme zum Hollywood-Theme, meine Güte, endlich versteht die WWE, mit den Themes kann man auch noch was machen. Vielleicht ist das der Anfang, dass man wirklich wieder anfängt, auf die Themes auch mehr Gewicht zu legen, dass man sagt, die haben auch einen Faktor im ganzen Storytelling und diesem ganzen Zirkus. Ich wollte jetzt die Verbindung schlagen zu unserem anderen World Title Match, wenn du aber noch ganz was sagen willst. Dazu,
und ich hatte Gänsehaut, als er seine Promo beendete, if you smell what the final boss is cooking. Fantastisch. Und ich glaube tatsächlich, um das mal kurz so zu sagen, also mein Wunschszenario wäre, Seth und Cody verlieren das Tag-Match in Nacht 1. Es gibt Bloodline Rules in Nacht 2 und The Rock turned gegen Roman. Oder?
Kann ich mir vorstellen, nur da ist immer die Frage, wann wird es dann dieses Match geben? Das ist auch so ein Match, das müsste man eigentlich dann bei der nächsten WrestleMania machen, natürlich. Das müsste man dann war SummerSlam. Aber da bin ich dann gespannt, weil fast fühlt sich SummerSlam schon wieder zu klein an für The Rock vs. Roman Reigns. Das ist einfach das ist das große Match natürlich. Aber wir haben ja noch ein zweites großes World-Titel-Match, auch bei Nacht 2 dann. Wir hatten es gerade schon ein bisschen angeschnitten bei der Elimination Chamber. Drew McIntyre bekommt seine Chance auf den World-Titel, also Double Duty auch für Seth Rollins bei dieser WrestleMania. Und da gibt es ein World-Titel-Match und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das die letzten Stunden von Seth Rollins als World Champion sind, oder wie ist es bei dir?
Ja, sehe ich ähnlich, weil es ist immer so ein bisschen mit darauf hingearbeitet, dass der Moment von der Titelgewinn von Roman Reigns bei WrestleMania immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus pandemischen Gründen stattgefunden hat, wird viel erwähnt. Und Seth Rollins ist ja auch nicht ganz gesund, er hat diverse kleine Blessuren und will sich wohl ein bisschen erholen. Ich glaube das auch und es wäre auch vollkommen verdient, wenn Drew McIntyre hier den World Title holt.
Genau, und der Run ist auch einfach durch von Seth. Der hat das alles gemacht, deshalb es ist Zeit für einen Wechsel. Und Drew McIntyre ist zusammen mit Dijak, finde ich, im Moment so die heißesten Teile in der ganzen WWE. Die sind einfach so motiviert beide. Und deshalb, Drew hat den Titel auf jeden Fall sehr verdient.
Ja, kann man nicht anders sagen. Wir haben noch Sami Zayn gegen unseren Mann, gegen den Ringgeneral Gunther. Das zustande gekommen ist das Ganze, ich glaube, das sagen zu können, ist zustande gekommen, weil man ursprünglich mit Gunther gegen Brock Lesnar geplant hat. Man hat dann ein Number-One-Contender-Match gemacht, aus dem eben Sami Zayn siegreich hervorging. Allerdings nicht ganz sauber, weil Chad Gables Schultern waren nicht bis drei auf der Matte. Glaubst du, das Match bleibt so oder wir kriegen auch ein Triple Threat-Match?
Ich glaube tatsächlich, dass das Match so bleibt, weil es gab ein sehr langes Post-Match-Interview mit Chad Gable, der dann auch gesagt hat, es ist gut so, wie es ist. Sami Zayn war der bessere Mann. Ich habe jetzt meine Chancen alle gehabt. Die Chancen sind durch. Ich möchte da gar nicht mehr so viel emotionalen Wert drauf legen. Irgendwie werde ich irgendwann meine Chancen woanders kriegen. Aber das mit dem Interkontinentalen Titel und Gunther ist für mich beendet. Und der hat nicht geheult. Der Mann war nicht niedergeschlagen, sondern das sehr sachlich, erschöpft aber sachlich ins Mikrofon von Kayla Braxton gesagt. Das Ganze ging, glaube ich, 15 Minuten. Also normalerweise gehen WWE-Wechsel-Interviews nicht so lange. 15 Minuten, das war also so ein Online-Exclusive. Und dann war das Thema durch. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt auch nicht weiter über Sami Zayn sprechen oder wen auch immer. Ich habe meinen Frieden damit jetzt geschlossen und gut ist. Also ich glaube, dass man Chad Gable anderweitig irgendwie versorgen wird. Aber ich befürchte, dass das erst nach WrestleMania eintreten wird und dass Chad Gable jetzt leider raus ist. Ich meine, er hat ja noch eine Chance. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass er auf die WrestleMania-Card kommt, wobei ich das nicht glaube, dass er das schafft. Aber das werden wir sehen. Sami Zayn ist ein sehr guter Gegner, aber ich glaube, er ist auch nicht der Gunther fällen wird. Also es wird wohl weitergehen mit der Titelregentschaft.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, wir kriegen die Erzählung Gunther gegen Dragon auf irgendeinem Hauptroster.
Oder Sheamus. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal kommt. Weil es ist ähnlich wie bei Orton. Es ist für Sheamus sind die Tage irgendwie gezählt. Wenn er zurückkommt, habe ich das Gefühl, das ist dann der letzte Run. Und der Mann wird ja nicht müde zu sagen, dass der Interkontinental-Titel der Titel ist, den er unbedingt noch gewinnen will, bevor die Karriere zu Ende geht.
Ich finde, man könnte die Beendigung der Regentschaft von Gunther aber auch nutzen, um jemanden zu elevaten. Ne? Da denke ich entweder an Ludwig Kaiser oder eben an Ilja Dragunov. Also das wird einem Sheamus eigentlich nicht helfen.
Da hast du vollkommen recht. Und vielleicht hat man ihm das auch gesagt und deshalb hat Sheamus jetzt seinen Twitter-Account gelöscht. Mal sehen. Vielleicht hängt da mal was mit zusammen. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht.
Lass uns mal weiter in der WrestleMania-Card gehen. Ich würde noch mal einmal Becky Lynch gegen Rhea Ripley, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aufs Tableau bringen. Was sind deine Gedanken da?
Ja, das ist das größte Women's Match, was die WWE aktuell bringen kann, finde ich. Da hat man auch ein Jahr lang gefühlt drauf hingebaut. Mhm. Ich habe einfach Bock, dieses Match zu sehen. Die beiden werden sich rein Wein einschenken.
Ja,
reinen Wein werden die sich einschenken, die beiden Damen. Und, und ich glaube, dass das wirklich das Potenzial hat, eins der Matches der beiden Mania-Tage zu werden.
Ja. Ja, so. Bayley gegen Io Sky.
Oh ja, ganz anderer Ansatz. Also während das eine Women's Match so ein bisschen ist, wer ist die Beste? Wer wird hier das Oberwasser erreichen? Ist Io Sky gegen Bayley einfach sehr emotional aufgebaut. Damage Control wurde gegründet von Bayley, jetzt wurde sie rausgeschmissen, wurde von allen belogen und betrogen. Io Sky, einfach eine mega Wrestlerin. Ich glaube sogar, dass Bayley nach ihrem Royal Rumble-Gewinn gar nicht anders kann, als diesen Titel zu gewinnen. Ich bin gespannt. Das Einzige, was hier noch nicht stimmig ist, finde ich, dass Bayley immer noch mit ihrem Heel-Theme rauskommt, das sowieso nicht gut ist, finde ich. Also, dass das immer noch so, dass sie damit immer noch auftritt. Ich bin gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass man hier zu dem Hugger-Theme zurückkehrt, das glaube ich nicht, dass sie da wieder so steht. Glaube ich nicht, das passt auch nicht mehr. Irgendwie ist Bayley ja auch erfahrener geworden, ist ein anderer Mensch, andere Persönlichkeit geworden im Ring. Deshalb glaube ich nicht mehr, dass sie der Hugger sein wird, aber irgendwas in die Richtung, sag ich mal, so ein bisschen eine Referenz zu früher, aber eben trotzdem was Neues, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht direkt bei WrestleMania, dass sie da dann komplett neuen Entrance belebt bekommt. Das könnte man machen. Das Match an sich wird absolut spektakulär werden und ich bin gespannt, wie viele Leute da eingreifen werden während dieses Matches oder es versuchen werden. Das Einzige ist eigentlich, das Ganze ist so hoch emotional, wir müssen uns das Ganze angucken, während eine große Prime-Bottle in der Mitte auf dem Ring geklebt ist. Das mal sehen, wie bei diesen emotionalen Matches, wie sehr das dann so ablenkend sein kann, aber schauen wir mal.
Ja, da hast du auch den Bogen schon ganz gut geschlagen zu dem United States Champion Logan Paul, der bei WrestleMania antritt gegen Randy Orton und Kevin Owens.
Oh ja, also ich bin gespannt. Also es wirkt so ein bisschen, habe ich das Gefühl so. Es war eigentlich die ganze Zeit Logan Paul gegen Kevin Owens geplant und dann hat man festgestellt, Moment, Randy Orton hat ja noch gar kein Match.
Ja, der müssen wir auch noch unterbringen, ja.
Genau, der ist irgendwie seit letzter Woche erst involviert und jetzt eben auch in diesem Titelmatch. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich glaube ja tatsächlich, es ist ja auch Randy Ortons letztes Jahr so ein bisschen. Ich denke, bis nächstes Jahr WrestleMania wird es noch gehen, aber es glaube ich nicht mehr, dass wir Orton noch so lange im Ring sehen werden. Und eigentlich hätte das Ganze so ein bisschen mehr mit Roman Reigns zu tun haben müssen, war aber nur ganz leicht gestreift quasi und dann Orton wieder rausgenommen. Ist schade für ihn irgendwie. Ich weiß nicht, was hatte man stattdessen mit Orton vor? Ob gab es da Pläne? Man weiß es nicht so genau. Deshalb glaube ich aber auch, dass Orton hier den Titel gewinnt, um ihn dann auf eine storyline-technische Reise zu schicken. Er war zwar schon mal United States Champion, aber ich glaube, sein letzter Run war nicht so signifikant. Und nee, er hat ihn nicht bei WrestleMania gewonnen. Nee, das war, er war aber da mal im Titelmatch, glaube ich, bei WrestleMania. Und jetzt dieses Mal, glaube ich, wird er den Titel Logan Paul abnehmen, weil man auch bedenken muss, dass Logan Paul ja eben kein Vollzeit-Wrestler ist und jetzt nicht, glaube ich, noch nach WrestleMania die ganze Zeit rumlaufen wird, sondern ich glaube, den sieht man erst wieder zum SummerSlam ungefähr, weil er den ja auch angekündigt hat schon, dass er in Cleveland, Ohio stattfinden wird. Bis dahin hält Orton. Genau, ist ein Home-Turf, genau. Bis dahin hält Orton einfach den Titel warm. So sehe ich das.
Jo. Und dann bekommen wir noch, was haben wir noch vergessen? Achso, wir haben ein Tag-Team-Match, ein Leather-Match, ne, war es?
Genau.
Und da im Moment zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch die Qualifikationsmatches, also die amtierenden Champions, The Judgment Day treten an gegen Fragezeichen.
Genau, ich habe hier mal aufgeschrieben, es gibt pro Show Brackets. Bei SmackDown ist schon ein Bracket fast fertig und zwar gibt es da noch ein Finale zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Legado del Fantasma gegen die New Catch Republic, also Pete Dunne und Tyler Bate. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Und dann gibt es noch ein zweites Bracket bei SmackDown, das nächste Woche stattfinden wird. Da kriegen wir einmal die Speed Profits gegen AOP, den OC gegen Waller und Theory. Das ist also, da werden auch noch Gegner ermittelt und dann jeder, der diese Brackets gewinnt, geht eben in diese Six-Man rein. Und bei Raw haben wir dann noch New Day gegen Alpha Academy, DIY gegen die Creed Brothers und Awesome Truth gegen Indushare. Ich glaube, das Ganze wird daraus hinauslaufen, dass Awesome Truth sich am Ende auch dafür qualifizieren und die Titel auch mit nach Hause nehmen. Aber es zeigt, dass sehr viele Tech-Teams da sind.
Und wo sind Imperium?
Imperium sind noch nicht dabei, aber es gibt ja wohl zwei Brackets. Also glaube ich, dass wir bei in der übernächsten Woche das zweite Bracket kriegen bei Raw, wo Imperium dann drin sind. Also wir haben ja noch einige Tech-Teams. Es wird sicher vielleicht noch von NXT welche geben, die mitmischen. Zeigt aber, es gibt sehr viele Tech-Teams gerade bei WWE. Es gibt aber noch einen Titelgürtel. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, und das habe ich eben schon an vielen Ecken und Enden auch gehört und gelesen, dass ein Team die einen Titel abmacht und das andere Team die anderen Titel abmacht. Und dass wir sowieso auch neue Titel präsentiert bekommen bei WrestleMania. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich finde das eine sehr interessante Lösung. Hilft vor allen Dingen noch ein paar Namen auf die Karte zu kriegen. Bin gespannt. Glaube aber, dass gerade so Leute wie Legado und die Street Profits da nicht mitmischen werden. Aus Gründen, die ich später wahrscheinlich noch nennen werde.
Okay, dann bleibt uns noch, glaube ich, das Brother vs. Brother Match. Jimmy gegen Main Event Jey Uso. Das schreibt sich ja auch von selber. Wir haben, es ist übrigens das dritte Brother vs. Brother Match bei WrestleMania. Ne? Wir hatten Bret Hart gegen Owen Hart, einer der besten WrestleMania Matches aller Zeiten. Wir hatten die Hardy Brothers gegeneinander und jetzt kriegen wir die Uso Brothers gegeneinander, nicht wahr?
Hätte ich nie gedacht, dass dieses Match irgendwann passiert und dass das tatsächlich so funktionieren kann, wie es funktioniert. Es wird ja noch gerüchtet, dass Rikishi der Special Guest Referee sein wird. Bin mal gespannt, wie viel da dran ist. Ich finde es sowieso komisch, dass man Rikishi so ganz raushält. schon von Anfang an aus diesem Ganzen. Bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ich glaube, das wird so ein Show-Stealer-Match auf jeden Fall.
Ja. Glaubst du eigentlich, wo wir gerade bei Familienzuwachs sind, glaubst du, dass man Tama Tonga noch irgendwo einbauen wird am WrestleMania-Wochenende, der jetzt auch gut mit WWE gesigned hat?
Ich glaube, den sehen wir bei Stand and Deliver.
Ah, okay, guter Ansatz. Guter Ansatz. Ich sehe ihn auch bei Stand and Deliver.
Genau, du siehst ihn sogar richtig, ohne Kamera dazwischen.
Ja, aber mal gucken, wie ich zu der Kamera sitze, aber egal. War es das mit der WrestleMania-Karte?
Angekündigt ist noch ein weiteres Match, nämlich LA Knight gegen AJ Styles. LA Knight, yeah. Ja, beide brauchten noch ein Match, beide sind zu groß, um sie irgendwo anders reinzustecken. Ja, also AJ Styles gegen LA Knight wird sicherlich ein sehr gutes Match. Habe aber die Befürchtung, dass das in so einem Deathlock landen könnte, so zwischen zwei großen Matches und dass die Crowd ein bisschen ausgepowert ist. Aber wahrscheinlich denken die.
Beide echt cool sind, ne?
Die sind beide echt cool, aber ich denke, WWE wird sich auch denken, so ein Phenomenal Forearm und ein LA Knight, ein Bloodforce Drama und die Crowd ist wieder alive. Also ich bin gespannt, wie die beiden zusammen auch funktionieren werden. Das ist so ein bisschen an mir, so die Storyline gab es zwar, aber die ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, muss ich ehrlich sagen. Ist ein bisschen schwierig, das so ein bisschen reinzukommen in dieses Match, finde ich. Aber wir werden sehen, wir haben ja noch ein paar Wochen, was sie da noch ein bisschen mit uns zaubern. Es gab ja jetzt den Stuhlschlag.
Es geht um die goldene Banane da, ne?
Ja, genau. Es geht um die goldene Banane. Ich bin gespannt. Vielleicht lassen sie sich noch was einfallen, dass das Ganze ein bisschen mehr bei mir ankommen lässt. Oder
mehr kriegen wir, oder glaubst du, diese insgesamt neuen Matches sind es schon?
Nee, ich glaube, wir kriegen noch mehr. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, was es da noch geben wird, was ich denke.
Hau doch noch mal ein paar Predictions raus, bevor wir dann gleich zu einem weiteren Themenblock kommen.
Ich glaube, es gibt ein Women's Tag Team 4-Way-Match. Gibt es auch noch dieses Match, und zwar die Kabuki Warriors gegen The Way. Warum? Weil Candice LeRae ja heel geturnt ist und das muss ja irgendwas bedeuten. Und die treten dann an noch gegen Maxine und Ivy Nile, eben um diese Storyline aufzugreifen. Und als vierte Komponente, damit irgendjemand auch den Pin frisst, sind Shayna Baszler und Zoe Stark, die dann noch mit reinkommen, die ja auch sehr im Titelgeschehen gerade involviert sind. Und ich glaube, hier kann man einen Four-Way machen. Und da es ja wieder vereinzelt auch Kickoff-Matches gibt bei WWE, kann ich mir das für so einen Kickoff auch sehr gut vorstellen, dass man das macht.
Wo siehst du Tiffany Stratton?
Leider gar nicht auf der Card. Das ist genauso wie Bianca Belair und Jade Cargill, habe ich die nicht untergekriegt, so dass es noch halbwegs Sinn ergibt in meinem Fantasy-Booking hier. Dann habe ich noch, muss es eigentlich geben, die LWO gegen Legado del Fantasma in einem 5 gegen 5 Tag-Team-Match. Das wird es geben, denke ich mal. Selena Vega, Rey Mysterio, Carlito, Wild und Cruz gegen Santos Electra, Umberto oder Berto, wie auch immer er es heißt, Angel und einem frisch hier getoten Dragon Lee, was ich einfach daran festmache, was jetzt bei SmackDown passiert ist, dass Dragon Lee quasi den Legado zum Fraß vorgeworfen ist von LWO und quasi immer für LWO hinliegen muss und dass ihm das nicht schmecken wird und den musst du auch einfach auf die WrestleMania-Card packen, Dragon Lee. Deshalb, denke ich mal, wechselt er zumindest zeitweise auf die dunkle Seite und dann haben wir ja ein sehr Lucha Libre 5 gegen 5 Tag Team Match, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommt. Dann glaube ich sogar noch an Dominik Mysterio gegen Andrade, weil Dominik Mysterio sollte einen Singles-Push kriegen, der ja jetzt durch Brock Lesnar und alles, was sonst noch passiert ist, ein bisschen gestoppt wurde. Aber Andrade tanzt seit Wochen um Dominik Mysterio herum und ich glaube, dass der Judgment Day irgendwas sagen wird, was willst du eigentlich hier? Hier, beweis dich mal erstmal, du bist gerade erst wieder gekommen, Dominik Mysterio gegen Andrade bei WrestleMania, weil ja, Dominik Mysterio auch nicht auf die Karte packen bei den Reaktionen, die er zieht, auch das schwierig.
Witzig, der wurde selbst aus seiner Hochzeit ausgebuht.
Ja, das war so lustig. Das muss man erstmal schaffen. Und dann das wichtigste Match, nicht weil das jetzt irgendwie das beste Match werden würde, aber einfach weil es sonst ein Schlag in die Magengrube für Bobby Lashley wäre, nämlich Final Testament in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen Bobby Lashley und die Street Profits. Deshalb glaube ich eben auch nicht, dass die Street Profits sich für das Tag-Team-Titel-Match qualifizieren. Das
ist unser zweites Kickoff-Match.
Ja, weil einfach Bobby Lashley auch zum zweiten Mal in Folge sonst von der WrestleMania-Card geschubst worden wäre. Und das ist einfach ihm nicht gerecht, überhaupt nicht. Und das sind die Matches. Das sind die Matches, die ich glaube, könnten noch kommen.
Würde ich mitgehen, würde ich nehmen. Fände ich ganz gut. Und bei mir geht es noch um die Frage für mich, welche Celebrities kriegen wir? Und ich glaube, 40 Jahre WrestleMania, wir werden ein Segment bekommen, bei dem Hulk Hogan involviert sein wird. Es wird Stone Cold Steve Austin involviert sein und John Cena. Das sollte man eigentlich tun, wenn man 40 Jahre WrestleMania feiert. Und Gerüchten zufolge soll ja auch Sylvester Stallone noch in The WrestleMania involviert werden. Es gibt auch Gerüchte, dass man ein Video mit Cody Rhodes so ein bisschen inszenieren wird im Rocky-Stil. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sylvester Stallone dann die Ringbegleitung für Cody Rhodes ist am zweiten Abend.
Das könnte sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Mr. T auch noch irgendwie reinkriegen. Weil Mr. T natürlich WrestleMania 1, dass wir den noch ein bisschen mit involvieren, dass er irgendwas macht, noch so, wenn es nur ein Backstage-Segment ist und so. Es gab bei WrestleMania 30, gab es ja dieses Backstage-Segment mit allen Beteiligten auf dem WrestleMania Tag Team Match. Da leben leider nicht mehr viele von, aber du hast noch Bob Orton, du hast noch Mr. T, du hast noch Hulk Hogan. Die drei hast du noch und da kann man da vielleicht ja irgendwie...
Ali, Paul Orndorff sind leider nicht mehr unter uns.
Genau, Paul Orndorff ist nicht mehr unter uns, Roddy Piper ist nicht mehr da, Pat Patterson als Referee ist leider auch nicht mehr da, aber die anderen könnte man vielleicht noch irgendwie mit einbinden, dass man sie irgendwie...
Also ich glaube, wir werden eine Menge Celebrities und Legenden sehen, also ich dafür eigentlich bei der Anzahl von WrestleManias 40 kein Weg dran vorbei, ne?
Das ist absolut richtig und es war ja auch immer schon so, dass sehr viele Prominente eingebracht worden sind bei WrestleMania und wieso sollte man beim 40-jährigen Jubiläum da mit sparen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird auf jeden Fall die längste Wrestling-Show, die Triple H in seinem ganzen Leben je gebookt hat. Das kann ich dir jetzt schon sagen, weil er steht ja eigentlich eher auf die kürzeren Shows und hat auch letztes Jahr eine kurze WrestleMania oder an den Tagen gemessen kurze WrestleMania gebracht. Aber ich glaube, da muss er dieses Jahr einfach ein bisschen von abweichen.
Denke auch. Dann lass uns doch einen Haken unter die WWE machen und lass uns doch noch einmal kurz zu TNA kommen. Da habe ich hier die Frage auf dem Zettel. Grüße an den lieben Volker. Volker möchte die Frage diskutiert, wissen Neustart oder Untergang? Ich bin bei TNA, muss ich ehrlicherweise sagen, überhaupt nicht im Thema. Das ist eher deins und da bitte ich dich um deine Einschätzung.
Ja, also wir hatten natürlich diese Schocknachricht am 7. Februar, dass Scott D'Amore entlassen worden ist. Die Fakten liegen mittlerweile auf dem Tisch. Es lag daran, dass er für TNA deutlich mehr gesehen hat, dass er mehr Budget wollte, dass er einfach mehr Freiheiten wollte. Und da haben die Verantwortlichen bei Anthem, beim Eigentümer von TNA, /Impact, gesagt, nee, du wirst uns jetzt so aufmüpfig, wir schmeißen dich mal lieber raus. Er hatte dann sogar noch gesagt, ich würde es auch abkaufen, das Ganze. Und dann haben sie gesagt, auf gar keinen Fall, du gehst jetzt mal lieber. Und haben ihr seine Position besetzt mit einem Executive, der gar nichts mit Wrestling am Hut hat. Und seine kreativen Aufgaben wurden zumindest temporär jetzt an Tommy Dreamer und Gail Kim weitervermittelt. Und das hat nicht nur bei den Fans für einen Aufschrei gesorgt. Es gab einen offenen Brief unterschrieben vom Großteil des Kaders an die Verantwortlichen bei Anthem, um unbedingt Scott D'Amore wieder einzustellen, der wirklich diese Liga aus dem Sumpf geholt hat, der eine Familie backstage gemacht hat, der den Leuten, die richtigen Leuten, die richtigen Chancen gibt, der also wirklich dafür gesorgt hat, dass dieses Produkt lebt und dieses Rebranding auf TNA zurück hat den Ganzen so einen unfassbaren Schub gegeben, dass sie unfassbare Quoten, unfassbare Buy-Rates hatten und dass es eigentlich wunderbar lief und dann kommt eben dieser Schock auf einmal aus dem Nichts. Das hat dem Ganzen leider keinen Gefallen getan. Ich würde sagen, das Produkt an sich ist kreativ stabil, nicht nur, weil Brian Myers Tag Team Champion geworden ist.
Ich habe drauf gewartet.
Das ist eine sehr gute Entscheidung, egal ob Scott D'Amore da ist oder nicht. Aber ich glaube, alles in allem ist dieser Hype halt sehr stark erloschen. Und dabei hatten sie so gute Sachen. Sie hatten ja auch Jordynne Grace beim Rumble und so weiter. Es lief einfach unfassbar gut für diese Liga. Es ist so wichtig. Es gibt dann wieder Hoffnung. Es gibt, die Wrestler da werden mehr gesehen. Es ist einfach fürs Wrestling einfach gesund und gut, wenn es TNA auch gut geht. Aber leider ist der Hype einfach nicht mehr so da, wie er am Anfang da war. Ich meine, es gab Phasen, wo man gedacht hat, Will Ospreay mit denen signed und so. Das ist jetzt alles unter Wasser gelaufen. Das ist alles nicht mehr da. Und wird schwierig, da wieder vorwegzukommen. Glaube ich jetzt, dass Scott D'Amore nochmal zurückkommt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, wenn man schon so weit geht und dass man dann gemeinsam einen Brief schreibt und dass Josh Alexander sagt, ich will hier eigentlich weg, aber die lassen mich nicht, dass man da so mit in die Öffentlichkeit geht, glaube ich, dass entweder der TNA-Stern jetzt in den nächsten Monaten sehr krass fallen wird, so dass das Ganze gar nicht mehr rentabel sein wird, oder dass wir wirklich einen erneuten Verkaufsversuch von außen von einer mysteriösen Person, die sich dann am Ende als Scott D'Amore entpuppt, dass wir das irgendwie in der Richtung sehen werden. Aber ich glaube, dass TNA in Anthem, dass das auf lange Frist nicht mehr funktionieren kann, was sehr schade ist, weil das Ganze ist ja mit einem TV-Deal auch verbunden. Ich wir werden sehen, was dann noch in der Zukunft passiert, aber es ist auf jeden Fall sehr abgekühlt und das ist wirklich sehr schade, weil die waren so heiß wie seit über zehn Jahren nicht mehr und da ist viel Arbeit reingelaufen und es ist jetzt durch diese dumme Entscheidung einfach komplett zunichte gemacht worden. Also ich bin da ein bisschen verärgert drüber, aber ich hoffe einfach, dass wir da irgendwie wieder rauskommen.
Ja, das hoffe ich auch, weil Alternativen zu anderen Companies kann es eigentlich nicht geben. Da bin ich
total bei dir. Genau, und eine wichtige Sache vielleicht noch, die manche nicht mitbekommen haben, bei Rebellion gab es eben nicht nur den Tag-Team-Titelwechsel, sondern es gab auch den anscheinenden Split von MK Ultra. Killer Kelly und Masha Simovic sind wohl kein Team mehr, was ich sehr verfrüht finde und nicht so ganz überlegt, aber das scheint wohl dann auch schwierig zu sein fürs Tag Team Festival. Da hatte man ja gehofft, dass man die beiden wieder sieht. Oder eben auch als Anwärter auf den Titel von Robert Dreisker. Ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht, aber es ist schade, es scheint schon wieder das Ende zu sein von MK Ultra.
Schöne Brücke geschlagen zu unserem letzten Themenblock, zur WXW, unserer Herzenspromotion aus dem Ruhrpott. Wir haben 16 Karat Gold hinter uns. Ich kann an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, sich unseren wirklich recht langen Podcast zu dem Video zu 16 Karat Gold anzuhören. Und ich habe nochmal so zwei Themen rausgearbeitet. Zum einen soll es hier um zwei Personalien gehen. Und zwar einmal um, was macht man jetzt mit zum Beispiel Mike DiVecchio?
Ja, also wir wissen ja, dass Mike D. einen Vertrag unterzeichnet hat, Ende 2023, einen Entwicklungsvertrag mit TNA, Impact Wrestling, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und ich denke mal, es ist noch eine Frage der Zeit, bis er dann auch nach Amerika geht, um dort seinen Entwicklungsvertrag auch zu erfüllen und sich im TNA-Kosmos zu entwickeln. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er die großen Bookings noch mitnimmt, aber dass es dann heißt, erstmal auf Wiedersehen. Und dass er erstmal zu TNA geht. Also da sehe ich Mike D. auf jeden Fall in naher Zukunft noch dieses Jahr.
Und wir haben ja beim Karat-Review schon über das Karat-Finale gesprochen zwischen Lawrence Roman, dem späteren Gewinner, und Peter Tichani. Wie meinst du, geht es mit dem jungen Ungarn weiter, der ja auch mittlerweile fest verwurzelt ist, nach Deutschland umgezogen hat, ja auch die Trainertätigkeit in der Academy aufgenommen und ist auch demnächst, so viel kann ich schon mal ein bisschen vorschädigen machen, auch Gast hier im Podcast mit mir, wir werden demnächst mal zusammen sprechen. Aber wo glaubst du, geht es storyline-mäßig mit der Personalie Peter Tichani weiter?
Ja, also ich habe mal überlegt, was kann er machen und was ist eigentlich mit Amboss? Wo steht Amboss in der Zukunft? Kann man mit Amboss noch weitermachen? Kann das noch funktionieren? Und ich bin zum Schluss gekommen, ja, das kann auch theoretisch ohne Lawrence Roman funktionieren und dann mit Peter Tichani. Ich glaube nicht, dass Peter Tichani morgen sagt, ich bin jetzt Teil von Amboss, sondern ich glaube, dass das ein Slow Burn wird, dass man sich so ein bisschen gegenseitig anbiedert und dass wir aber schon relativ zeitnah einen Heel-Turn von Peter Tichani kriegen, weil diese Facette er einfach braucht. Und dann bin ich ziemlich sicher, werden wir Peter Tichani bei Amboss sehen, aber eben nicht jetzt schon bei Frankfurt oder jetzt bei Drive of Champions, vielleicht auch noch nicht, aber schon so im Verlaufe der nächsten Monate Peter Tichani bei Amboss.
Du schmeißt mir heute wirklich die Überleitung wie Brotkrumen hin. Kommen wir zu Frankfurt. Kommen wir zu der Rückkehr des verlorenen Sohnes zu WXW. Kommen wir zu Ahura Sexy. Babas Boy ist zurück. Wie hast du jetzt nochmal ganz im Speziellen die Rückkehr von Ahura wahrgenommen zu Robin Christopher Vorwerk, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Und wie glaubst du, geht es dann weiter für ihn? Meinst du, wir kriegen das Team 069 zurück, kriegen wir die Pretty Bastard zurück, was passiert?
Also ja, wir laufen hier gerade podcasttechnisch heiß hier mit den Überleitungen.
Mega.
Ja, also wenn wir schon von heiß gebratenen Sachen sprechen, ne? Ahura ist wieder da.
Alter, ey.
Ja. Ahura ist wieder da, Ahura ist sexy, Ahura ist bereit, aber ist nicht bereit mit Robin Christopher Vorwerk, so heißt er ja richtig, in ein Team einzutreten. Und ich glaube einfach, dass wir hier wirklich Team 069 bekommen, Team Frankfurt, also Maggot, Ahura und natürlich auch Aaron Insane und vielleicht wer auch immer noch als Nummer 4 da kommen könnte, gegen die High Performer Limited. Das, weil die High Performer Limited einfach auch Gegner brauchen und einfach mal eine gemeinsame Fehde, um auch zusammen zu wachsen.
Und deshalb ist an dieser Stelle auch die Tatsache, dass Baby Allison jetzt eher so auf der Heel-Seite steht. Ne?
Das wird eine interessante Dynamik. Ich bin gespannt. Sie hatte ja schon verlauten lassen, bei Wheel of Wrestling 58 war das ja, ich kann so nicht arbeiten in diesem Multi-Man Tag Team Match. Ich denke, das wird auf VOD auch deutlich zu hören sein. Mhm. Oder ist es auch? Ich habe es ja schon gestern ein bisschen, habe ich schon ein bisschen wieder reingeguckt. Und Ja, also das wird schon spannend und ja, Ahura ist wieder da. Ich bin gespannt, ob wir auch wirklich Burger vor der Tür kriegen werden bei den nächsten Shows. Also ich bin dafür sehr empfänglich. Und ja, also macht Spaß und ich war ja früher nie so der Ahura-Fan, aber in dieser neuen Rolle gefällt er mir schon sehr.
Also ja, die Frage ist nur, ich möchte aber, dass man mir so ein bisschen erklärt, warum war er denn letztes Jahr so eine fiese Möppe?
Ja, weil er Ahura ist. Also Ahura ist einfach Ahura. Das ist einfach.
Oh, das rührt mich nicht so ein bisschen ein. Warum kommt er jetzt zurück? Und warum denkt er sich jetzt, Maggot ist doch mein Brudi?
Er kommt zurück, weil Blut ist dicker als Wasser und die Hilfe eines Bruders steht immer vorne an. Und da lässt man auch den Pfannenwender einmal liegen und kommt zurück zur WXW.
Meinst du, dass sie denn so eine richtige Versöhnung zwischen Maggot und Ahura nochmal öffentlich richtig ausstatten und ausstellen werden?
Das kommt darauf an. Erstmal ist der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ne? So in die Richtung geht das sicherlich. Und ja, ich mal sehen. Ich bin gespannt, oder? Also es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir so ein bisschen so nach den ersten Matches miteinander vielleicht so ein bisschen spüren werden, dass noch nicht alles wieder super gut ist. Aber dafür haben wir auch Aaron Insane noch in der Runde, der sicherlich der so ein bisschen der Mediator spielen sein wird. Der übrigens sehr cool rüberkommt mit dem Outfit. Das Outfit ist schon stark. Und ja, mal sehen. Es ist so, das ist eigentlich das Schöne gerade. Nach diesem Karat ist viel gesagt, aber eben noch nicht alles.
Ja, man hat Bock weiterzumachen, so, ne? Das habe ich auch in einer anderen Review. Schöne Grüße an den Ringfuchs-Podcast an dieser Stelle gehört. Genauso sehe ich das auch. Und ja, Daniel, das war auf jeden Fall ein kurzer Rundown der allerwichtigsten Themen, die uns im Moment im Wrestling so beschäftigen. Gibt es noch irgendwas an deiner Stelle hinzuzufügen? Weil ich bin wunschlos glücklich und bin in Gedanken schon im Flugzeug nach Philadelphia.
Ich bin auch sehr glücklich. Ich bin zwar leider nicht im Flugzeug nach Philadelphia, aber da wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich denke, den wirst du haben. Und ja, ich bin gedanklich auch schon irgendwie bei der nächsten Wrestling-Show und was auch immer da kommt. Und ich bin einfach gerade sehr glücklich und zufrieden und nehme einfach alles das, was gerade kommt, so zu mir. Und es ist quasi so wie bei dir gerade im Hintergrund. Die Sonne geht auf und alles ist schön und warm.
Ein paar Zimmer in
Und
Paris, wie ihr seht.
dann nehme ich einfach auch gerne mal kurz den Slogan der WXW und sage: Feel of Wrestling.
Das war ein schönes Schlusswort, ihr Lieben. Und folgt uns auf den gängigen Kanälen, kommentiert, schreibt, sagt, was euch nicht gefällt. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und schöne Tage noch. Tschüss.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.